Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Stefanos Tsitsipas hat die ATP Finals 2019 gewonnen. In einem mitreißenden Spiel besiegt er Dominic Thiem mit 6 zu 7, 6 zu 2 und 7 zu 6. Er ist der jüngste Sieger seit 2001, Leighton Hewitt. Er ist zum ersten Mal der erste Sieger, er ist der Sieger bei seiner ersten Teilnahme seit Grigor Dimitrov 2017. Und er hat es dann jetzt auch nach 2018 bei den Next Gen Finals, jetzt auch bei den ATP Finals geschafft zu gewinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen, unserer letzten Ausgabe hier von den ATP Finals in London von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ähnlich zufrieden mit diesem Finale wie auch mit dem gesamten Turnier Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Oder habe ich jetzt hier zu viel versprochen und du sagst, ach, das war alles gar nicht so dolle?
Hat schon gepasst.
Das hat schon gepasst. Waren es zwei Minus?
Da sollen wir am Ende raus sind.
Es war ein tolles Match. Wir haben gestern die beiden Spieler gesehen, Stefanos Tsitsipas, der gestern gegen Roger Federer gewonnen hat, und Dominic Thiem, der gegen Alexander Zverev gewonnen hatte. Und es war eigentlich so ein bisschen von vornherein die Frage, ja, wer gewinnt dieses Match? Gibt es einen Favoriten? Es war nicht die Frage, wer gewinnt dieses Match, dieses wurde beantwortet, aber wer war der Favorit? Und wir haben uns so ein bisschen umgehört vorher, dann auch hier bei den Kollegen im Medienzentrum, und es war tatsächlich so eine Sache, niemand wusste es. Es war kein wirklicher Favorit auszumachen.
Woran hätte man es auch festmachen sollen?
Am Head-to-Head maximal.
Am Head-to-Head, an den Leistungen hier. Aber sind wir ehrlich, wir haben die beiden halt noch nicht in vielen großen Finals gesehen. Gerade Tsitsipas. Und da ist schwer zu sagen, wie reagieren die Spieler auf genau so eine Situation. Gerade bei Tsitsipas, dessen größtes Match vorher wahrscheinlich das Halbfinale bei den Australian Open war. Und da ist er komplett eingegangen. Aber hier in der Woche hat er so überzeugt. Also, wenig Anhaltspunkte vorher. Da haben wir aber ein ziemlich gutes Resultat bekommen.
Wir können mal so ein bisschen drauf noch zu sprechen kommen, bevor wir auf das Match zu sprechen kommen, wie das Jahr verlaufen ist für beide. Weil von Tsitsipas wissen wir, der hatte einen wunderbaren Start ins Jahr. Danach aber in der Mitte des Jahres, ab den French Open, war es dann wirklich schlecht bis zum Laver Cup. Ab dem Laver Cup dann wieder war es eine richtig gute Nummer. Und das war ein richtig gutes Jahr. Bei Thiem war es so, der hatte ja am Anfang so ein bisschen dann auch Querelen, dann rund um Günter Bresnik, hatte dann mit Nicolas Massou zusammengearbeitet, beziehungsweise ist seit Anfang des Jahres mit Nicolas Massou zusammen und hat dann eigentlich ein sehr starkes Jahr hingelegt, und vor allen Dingen hat er auf Hartplätzen wirklich zugelegt und hat auf Hartplätzen große Ergebnisse gezeigt, was zum Beispiel ja dann auch Indian Wells bewiesen hat. Also es war so ein bisschen ein etwas unterschiedlicher Verlauf. Der von Stefanos Tsitsipas, der Jahresverlauf, ist eher in Wellen vergangen, und bei Thiem war es immer so ein bisschen auf einem ganz hohen Niveau, aber der ganz große Ausreißer nach oben neben Indian Wells, der fehlte noch.
Ja, wobei man eben am hohen Niveau dann auch schon anmerken muss, ganz früh raus Australian Open, da war er angeschlagen gewesen, ganz früh raus Wimbledon, ganz früh raus in New York bei den US Open. Also Grand Slam, ja, war es nicht unbedingt. Nur, denke ich, können wir da wirklich dann auch den Kontext setzen. Er war angeschlagen, es gab Umstände, er hatte ein bisschen Pech. Würde nicht erwarten, dass das im nächsten Jahr so weitergeht. Ich glaube, hier haben wir eben ein Thiem gesehen, der einen Sprung hingelegt hat. Den Sprung haben wir heute nochmal gesehen. Und Tsitsipas ist vielleicht ein bisschen, was man erwarten würde. Der schafft seinen ganz großen Durchbruch am Anfang des Jahres. Ganz groß. Bedeutet nicht Grand Slam gewonnen, aber alles darunter quasi, ganz großen Durchbruch. Hat er dann ja auch konstante Resultate nach den Australian Open, und dann knackt ihn so ein bisschen dieses Match gegen Wawrinka bei den French Open. Und da ist er einfach ein Loch gefallen. Und es hat 3 Monate gedauert. Und dann war er wieder da. Wir sprechen auch noch mit einer griechischen Kollegin darüber, wie er dann zurückgekommen ist. Aber er war fast genauso beeindruckend wie Thiem im Herbst. Thiem natürlich Titel in Wien gewonnen, Titel in Peking gewonnen. Übrigens im Pekinger Finale gegen Tsitsipas. Also die beiden haben in den letzten Wochen überzeugt und haben hier verdammt gutes Tennis gespielt.
Wir haben ein tolles Finale heute gesehen. 6 zu 7, 6 zu 2 und 7 zu 6 aus der Sicht von Stefanos Tsitsipas. Und wir können mal ein bisschen auf die Sätze eingehen. Lass uns über den ersten Satz sprechen. Der war sehr, sehr intensiv. Und ich habe von Anfang an eigentlich keinen Favoriten ausgemacht. Wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, beziehungsweise wenn man mir gesagt hätte, Andreas, sag, wer war besser im ersten Satz, hätte ich 51 zu 49, vielleicht 52 zu 48 Richtung Tsitsipas gelehnt. Wie ging es dir da im ersten Satz?
Ich würde es vielleicht steigern auf 55, 45. Aber es war eine ausgeglichene Geschichte. Tsitsipas hatte einige Chancen, einen Break zu holen. Team hat das aber dann gut überstanden. Tsitsipas musste, glaube ich, einmal Breakbell abwehren. Du sitzt gerade vor der Statistik. Ich meine, er musste einmal Breakbell abwehren.
Er musste zweimal Breakbell
abwehren. Zweimal Breakbell abwehren. Also ein Match, was einerseits schon relativ service-dominiert war und von sehr harten Grundschlägen, war auf der anderen Seite doch überraschend offen eben für Punkte gegen den Aufschlag. Das hat ja nachher so ein bisschen diesen Tiebreak entschieden. Und von daher, bis auf diesen zweiten Satz, der rausfällt, wo es schnell geht, über den wir gleich noch sprechen, fand ich, war es insgesamt ein, ja, irgendwie ein kurioses Match, weil beide sich so viele Chancen erspielt haben, aber dann zeitgleich auch immer wieder Aufschlagspiele hatten, wo sie so schnell durchgegangen sind. Und gerade Tsitsipas hat zwischendrin Aufschlagspiele gehabt, da ging dann ein, zwei Minuten durch. Und ich glaube, dadurch entstand auch dieser Eindruck, dass er leicht vorne lag. Nicht unbedingt wegen der Punkte, sondern einfach, weil manchmal ging es super schnell.
Einmal musste er Breakbälle abwehren, Team musste zweimal Breakbälle abwehren. Das nochmal gerade der Komplettheit halber. Bei 3-3 hatte Team zwei Breakbälle zum 4-3, aber da konnte dann Tsitsipas zum 4-3 stellen. Und dann ging es in den Tiebreak und das war auch ein Tiebreak, der es in sich hatte, vor allen Dingen, weil es einige Mini-Breaks gab, weil keiner so richtig seinen Aufschlag halten konnte. Am Ende heißt es dann aber 8-6 für Dominic Thiem. Und mich hat dieser Satzverlauf bzw. der Satzgewinn für Thiem ein bisschen überrascht. Ich habe es gesagt, 52-48, du hast gesagt 55-45. Aber in den ganz entscheidenden Situationen im Tiebreak hat er so auch so ein bisschen die Nerven bewahrt und hat dann nicht gestreut bzw. hat dann die Bälle untergebracht, die er unterbringen musste, und vor allen Dingen hat er dann auch ein bisschen mehr Druck gemacht und war ja vielleicht etwas der sicherere Typ im Tiebreak.
Ja, sicher ist da, glaube ich, die richtige Vokabel. Tsitsipas war der dynamischere Spieler, das ganze Match entlang, würde ich sagen. Thiem ist natürlich in der Lage, ja, fast die ganze Wucht mitzugehen, aber er kann nicht ganz so radikal den Punktabschluss suchen wie ein Tsitsipas. Und trotzdem, da kam ihm die Sicherheit. Die Sicherheit, die sein Spiel ja trotz aller Power auch immer ausgezeichnet hat. Es gibt einen Grund, warum er auf Sand so erfolgreich ist, weil er Sicherheit mit Power kombinieren kann. Und die hat man da gesehen im ersten Satz. Da hat er aber, glaube ich, auch emotional sehr, sehr viel reinstecken müssen in diesen Tiebreak. Das sah man dann direkt im Anschluss. Und er war da der sichere, wahrscheinlich auch der reifere Spieler. Er hat mit der Vorhand wenig Fehler gemacht. Und Tsitsipas hat ihm die Fehler gegeben. Und hätte Tsitsipas den Tiebreak gewonnen, ich vermute, es wäre hier ziemlich schnell gegangen, weil Thiem wahrscheinlich doch sehr an seine Kräfte ran musste. Aber das war schon, ja, das war ein interessanter Tiebreak nach dem Verlauf des ersten Satzes.
Über den zweiten Satz müssen wir gar nicht so viel sprechen. Da war so ein bisschen die Anspannung raus bei Dominic Thiem, der alles reingelegt hatte, um diesen ersten Satz zu gewinnen, der alles wirklich versucht hatte, damit er diesen ersten Satz gewinnen kann. Und da war vielleicht so ein bisschen die Anspannung raus. Es gab sehr schnell zwei Breaks für Stefanos Tsitsipas, der das dann ganz nur noch transportieren musste. 26 Minuten hat der zweite Satz gedauert und Dominic Thiem hat irgendwann dann auch ja aufgehört, übermäßig Einsatz dann in diese Aufschlagspiele dann reinzubringen.
Ich glaube, nach dem Gruppenmatch gegen Zverev hatten wir darüber gesprochen, dass Tsitsipas ein Frontrunner ist. Also jemand, der, wenn er in Führung liegt, unglaublich Gas geben kann, weil er so einen starken Aufschlag hat, weil er Punkte so schnell beenden kann, weil er den Druck so hochhalten kann. Und das hat man dann fast zur Perfektion im zweiten Satz gesehen. Nachdem er das 1-0 sich geholt hatte, da hatte man das Gefühl, okay, Thiem hier einfach noch nicht so richtig auf dem Platz drauf. 2-0 ging dann ganz schnell, Aufschlag durchgebracht, 3-0 hat er dann wirklich sehr viel Aggressivität reingelegt. Natürlich genau das richtige Rezept, wenn man so einen starken Aufschlag hat wie er. 4-0 ging dann auch schnell, dann hat es sich ein bisschen gezogen die letzten paar Minuten, aber das ist es. Das ist wahrscheinlich auch, wenn falls Tsitsipas mal Grand Slams gewinnen sollte, was sie ihm bringen wird. Diese Fähigkeit, dann so richtig Gas zu geben, wenn er vorne liegt.
Der zweite Satz ging also mit 6-2 an Stefanos Tsitsipas und dann können wir gleich in den dritten Satz gehen. Im dritten Satz hatte Stefanos Tsitsipas sehr früh Breakchancen und die ersten Breakchancen konnte Dominic Thiem noch abwehren. Dann allerdings beim zweiten Aufschlagspiel von Thiem, da ging es dann so, dass er dann den Aufschlag verloren. Da habe ich gedacht, jetzt geht es komplett in die Richtung von Stefanos Tsitsipas. Du hattest ein ähnliches Gefühl.
Es war einfach eine beeindruckende Leistung von ihm zu dem Zeitpunkt. Und Thiem hatte man das Gefühl, der kommt bei jedem Punkt unter Druck. egal ob Aufschlag oder bei Return, einfach weil Tsitsipas so schnell auf den Punktgewinn gegangen ist. Und weil Tsitsipas ja Verschiedenstes von der Grundlinie kann, der kann eben nicht nur den Punktgewinn suchen, der hat auch genug Kraft, um sich dieses Vorhand-Armdrücken mit einem Team zu leisten, wo er das einfach mitgehen kann, das Tempo. Er ist verdammt gut in der Abwehr, finde ich, dafür, wie groß er ist. Nicht so wie Zverev, wo er so viel ausgräbt, oder wie Medvedev, der ein fantastischer Abwehrspieler ist, sondern eher à la Federer, wo er sehr viel zurückblocken kann, wo er den Gegner noch einen Ball spielen lassen kann, wo er aus der Defensive die Beinarbeit hat, um wieder in der Offensive reinzukommen. Und das alles hat man da gesehen. Und das war eine fantastische Leistung in den ersten 5 Spielen, würde ich sagen, vom dritten Satz. Einzig, was man ihm da vorwerfen kann, ist, dass er sich nicht ein zweites Break holt und das Match endgültig zumacht.
Er hat dieses zweite Break nicht geholt und Dominic Thiem ist im Satz geblieben. Und dann hat Stefanos Tsitsipas seinen Aufschlag verloren. Und das kam ein bisschen aus heiterem Himmel. Beim Stand von 3-2 hatte auf einmal Dominic Thiem 2 Breakbälle und konnte den zweiten Breakball dann holen. Und dann von da an ging es eigentlich immer hin und her. Und dort wurden die Aufschlagspiele dann auch recht schnell gehalten. Zum Beispiel zum 4-3 für Thiem zu 0, zum 4-4 zu 30, zum 5-4 zu 15, zum 5-5 zu 0, zum 6-5 zu 15 und zum 6-6 dann auch wieder zu 30. Also es gab nie so die ganz große Klippe, an der beide entlang gehangelt sind, sondern sie haben relativ sicher ihren Aufschlag gehalten und es musste wieder im Tiebreak entschieden werden. Und da war eigentlich erst Thiem der Frontrunner.
Thiem lag 4-1 mit 2 Mini-Breaks hinten.
Genau.
Holt die beide zurück und am Ende schafft Tsitsipas dann doch noch den Sprung. Und da waren ein paar verschiedene Sachen drin. Erst war es ein bisschen unglücklich für Thiem, dass er das erste Mini-Break kassiert hat. Beim zweiten hat er dann eine Rückhand ins Netz gesetzt, die hätte nicht sein müssen. Dann hat er aber fantastisch gespielt, um sich die beiden Mini-Breaks zurückzuholen. Gut retourniert, Druck gemacht, sicher gewesen, alles, was ihn auszeichnet. Und dann in den letzten Punkten ließ ihn die Vorhand im Stich. Und die Vorhand, der Schlag, sein MVP-Schlag des Jahres, der sich so verbessert hat, den auf ein neues Niveau gehoben hat, hat nicht gehalten. Ich glaube, es war ein Vorhandfehler beim Return drin und zweimal.
Da haben wir den Rahmen bis oben, bis zu unseren Plätzen gehört.
Und zweimal halt war der Druck von Tsitsipas so hoch. Und der Spieler, der eher über die Sicherheit kommt, war da nicht der Sicherere. Und der, der über die Explosivität kommt, der war da auf einmal der Sichere und hat es ehrlich am Ende auch verdient gewonnen.
Stefanos Tsitsipas hat es auf jeden Fall verdient gewonnen. Er ist damit der jüngste Sieger seit Leighton Hewitt 2001, der diesen Titel gewinnt hier bei den ATP Finals. Philipp, das ist etwas, was sich über die Jahre nicht unbedingt angedeutet hat. Wir haben häufig darüber gesprochen, er war 2016 Hitting-Partner von Dominic Thiem. Dass das jetzt innerhalb von 3 Jahren geht, dass er inzwischen so ein Selbstbewusstsein hat, dass er inzwischen so eine Selbstverständlichkeit an den Tag legt, das war nicht unbedingt abzusehen, aber da könnte uns noch Größeres bevorstehen.
Ist eine erstaunliche Progression gewesen. Wir haben schon andere Nummer Einsen im Junioren- oder in Juniorenzeiten gesehen und dazu gehört er. Damals war er die Nummer 1 bei den Junioren, hat dann wirklich sehr schnell den Sprung auf die Tour geschafft. Das ging innerhalb von Monaten, dass er damals auch über Qualifikationen so nach oben geschossen ist. Fast ein bisschen wie bei Jannik Sinner. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber ähnlich beeindruckend. Dann hat er sich wirklich auf der Tour etabliert. War schon 2018 nicht so weit von den Finals hier entfernt. Hat dann den Next-Gen-Event gewonnen und in diesem Jahr die Grundlage eben mit diesen Australian Open gelegt. Und das war damals schon eine Überraschung. Gerade der Sieg gegen Federer, dass er danach dann Roberto Bautista gut besiegt hat. Und das waren die Punkte, die ihn nachher hier rein katapultiert haben oder die Grundlage gelegt haben. Dann ist er nie wieder oben verdrängt worden aus den Top 8. Aber dass er jetzt nochmal so einen Sprung macht und er war hier der beste Spieler der Woche, jetzt können wir es auch sagen, Er war besser als Thiem. Thiem hatte die größeren Siege, aber er war noch überzeugender. Und geht hier auch als Nummer 1 des Power Rankings raus, gefolgt von Thiem. Ob er die Nummer 1 Power Ranking für nächstes Jahr ist, nein, ist er nicht. Aber ich glaube, wir können ihm zutrauen, Grand Slam Turnier zu gewinnen, sogar im nächsten Jahr.
Wie gesagt, Alexander Zverev hat es gesagt, er geht davon aus, dass 2020 einer von den jungen Spielern einen Grand Slam holt. Er hat auch gesagt, ja, Stefanos, Daniel oder Dominik oder ich hoffe auch in dem Mix drin zu sein. Auch Stefanos Tsitsipas hat gesagt, er sei überzeugt davon, dass 2020 ein junger Spieler ein Grand-Slam-Champion wird. Ob er es wird, er sagte, das kann er nicht vorhersagen. Wir müssen natürlich auch noch über Dominic Thiem sprechen. Der hat den großen Titel mit Indian Wells dieses Jahr geholt, aber 2 Grand-Slam-Finals verloren. Da hat er auch selber gesagt, boah, da war ich weit weg. Heute hat er das Finale hier auch verloren, auch wenn es heute nur an 1 oder 2 Punkten hing am Ende. Vielleicht dieser Rahmentreffer, den wir bis oben hin gehört haben. es wird ein bisschen an ihm nagen, glaube ich.
Wird, aber er ist wahrscheinlich näher an einem Grand-Slam-Titel dran als alle anderen. Er weiß genau...
Er braucht nur einen verletzten Rafael Nadal.
Ja, oder aber wirklich sein Spiel bis zum Ende konsequent durchziehen. Ich glaube, er hat ein Grand-Slam-Siegerspiel jetzt. Da müssen wir gar nicht mehr groß drum rumreden. Er kann auf Sand und auf, ich wollte schon sagen Rasen, das glaube ich auch noch nicht, obwohl er auch darauf in der PK gerade angesprochen wurde, aber auf Sand-Hardcourt kann er einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Und wenn ich einen tippen müsste, dann sage ich Team, nächstes Jahr US Open. Aber ob ich das auch noch sage, wenn wir unsere Jahresvor- und Rückschau machen, warten wir mal ab. Aber ich glaube, er ist derjenige, er hat sich gefunden. Für ihn muss ein Grand Slam in den nächsten Jahren drin sein.
Es muss auf jeden Fall ein Grand Slam für ihn drin sein. Es müssen weitere große Titel dann auch für ihn drin sein. Er hat dann aber auf die Frage eines österreichischen Journalisten, was denn jetzt sein größter Moment dieses Jahr war, gesagt, er hätte diesen Titel eingetauscht, wenn er dafür die beiden, also er hätte diesen Titel nicht eingetauscht gegen die beiden Titel in Österreich, in Kitzbühel und in Wien.
Ja, erst habe ich gedacht, ihr habt mich verhört. Auch andere von uns haben gedacht, wir haben uns verhört. Und wir sind eigentlich alle ein bisschen ans österreichische Deutsch gewöhnt. Vielleicht haben wir uns doch verhört, ich weiß es nicht. Aber es hat ihm offensichtlich sehr viel bedeutet. Ich meine, wir erinnern uns an die Geschichte in Kitzbühel. Da hat er ja sehr, sehr viel reingesteckt, dass er diesen Titel endlich gewonnen hat. Er hat sich da dann, soweit ich mich erinnere, ja auch eine Erkrankung geholt, hat also um die Zeit herum, hat es dann nicht geschafft, rechtzeitig fit zu werden für die US Open, hat da so ein bisschen den Preis bezahlt und trotzdem nochmal alles hier auch auf Wien, auf Wien gestellt. Und du warst ja vor Ort, kenne eben auch Leute, die vor Ort waren und die sagen, die Stimmung war unglaublich, gerade an den letzten beiden Matches, als er gegen Schwarzmann das Finale gewonnen hat, Halbfinale gegen Berrettini. Und das muss für ihn ja was bedeuten. Er ist wahrscheinlich jetzt der größte im momentige österreichische Einzelsportler.
Ja.
Und es scheint ihm so viel zu bedeuten, wie man annehmen würde. Das bedeutet, das wirkt jetzt auch nicht, als hätte er den angeflunkert, den Kollegen, sondern das schien jetzt einfach seine absolute Überzeugung zu sein, ja, den gebe ich nicht her. Oder die gebe ich nicht mehr her, die Titel.
Dominic Thiem hat das Finale verloren. Stefanos Tsitsipas hat es gewonnen. Wir haben heute vor dem Finale mit der griechischen Journalistin Vicky Georgatou gesprochen. Die ist bis inzwischen schon ein beliebter Gast unserer Sendung. Wir haben sie schon bei den Australian Open dieses Jahr im Interview gehabt, letztes Jahr bei den ATP Finals. Und sie hat heute uns mal so ein bisschen Rede und Antwort gestanden zum Jahr dann auch von Stefanos Tsitsipas. Und sie hat, da wir nur zwei Headsets hatten heute hier, hat sie mit Philipp alleine gesprochen darüber. Das ist in Englisch, das sind 12 Minuten, aber es ist auf jeden Fall wert, es zu hören. Das hören wir jetzt mal.
Vicky.
Hello.
Hello, Vicky. Your year with Stefanos is coming to an end. So how was it being the most prominent tennis writer in the world at the moment? I mean, you are probably the one who's being interviewed the most about the lovely player from your country.
I was probably the only one that traveled that much, so that's the reason, I think. It was an amazing year. I mean, the beginning and the end, beginning Australian Open and now the end here, it's amazing. It was something that I never expected.
Yeah, tell us bit about your time in Australia. I mean, you were honestly interviewed by, I don't know, how many TV stations? 10, 15?
I probably gave interviews to 10, 15 maybe different media from all over the world. And I worked for a Greek newspaper, a Greek magazine, I mean extra work besides the work for the website. So yeah, it was crazy. I mean, I didn't sleep for 10 days. It was unbelievable, but it was fun. It was fun.
And what were your expectations and your expectations for Stefanos coming into the year? Is that what you expected? Did you expect him to break through and with that your workload increasing the way it did?
Look, I always believed that he would be a top 10 player and why not a number one in the world, but I didn't expect it to happen that soon. I mean, what happened in Australia when he beat Federer and then went to the semis, it was really a surprise for me. But the thing is that I believe that he will win. I believe right now that he will win multiple Grand Slams. But it was too soon for me. I mean, it was very sudden. And this, look, coming here, I was very optimistic about him because I saw him, I mean, in China and in Basel. He played really well. He seemed like a different person after, you know, the summer, that miserable summer he had. So I was expecting he would do something really good here. But to be honest, I didn't expect him to beat Federer yesterday.
So what happened in the summer? So just going through the year, he had that great start. Mm-hmm. All went well until the French Open, where he lost to Wawrinka. And then five losses in a row, five, six?
Yes, something like that. I think that... tell me, yes.
Yeah, I think it was three losses, and then he had the final in, or semi-final in Washington, and then another three or four losses. So what happened during the time? Was it just a time of growing, like we've seen from others who had their breakthrough, or was it just too much, or was he injured, or what happened there?
Look, I think, first of all, that loss to Wawrinka in Paris took a lot from him. I mean, he felt awful after that, so it took time to get over it. And then going to Wimbledon, he lost in the first round again, and the expectations were very high for him, especially in London. And probably it was a lot of pressure. I mean, he told me in an interview just a few days ago that there was a lot of pressure on him and he couldn't handle it. Mm. Pressure from people, probably not in his team, but from people he didn't want to mention any names. But he said that it was too much for him to handle. But I think it was something normal. You know, he's just 21 years old. It all happened suddenly. So it's what he said. He couldn't handle it.
So what turned it around? The Laver Cups being mentioned, but was that really everything that triggered that now happened?
No, I don't think so. Talking to him again a week ago, he said that he found some balance in New York. I don't know what he did, but after he lost to Rublev in the first round, he stayed there. I don't know what happened. He talked to people and he realized some things, that it's not all, everything is not all about tennis. And after... Laver Cup came, and no, after he played Davis Cup with Greece, I think that helped him too, because he was around some good friends, and you know, the crowd showed that he loves him very much. He had a wonderful time in Greece. I think it was like a break for him, and then he went to Laver Cup. So I think these three stages helped him to come back and be the player he is now.
And I guess what helped him as well is that the surfaces became quicker again.
Yeah,
you know,
sure.
China,
mm-hmm.
indoors, yeah. The courts are quicker. Just look what happened here. I think this court suits him so well.
Yes, I agree with that. And I think it was a matter of, making some wins in a row, you know.
Mm-hmm.
Because he kept losing in the first round. He felt awful. He came in every tournament thinking that, okay, I have to win the first round. And after, when he started winning a little bit, then everything changed. But yeah, the surface, I agree. I totally agree that this surface is ideal for him. And I think indoors suits him, of course. So, yeah.
Yeah, what I think is special about him is the ability to end points quickly. And mm-hmm. if you compare that to someone like Zverev, who steps into the court, is a bit reluctant, doesn't know, should I really go for my forehand, or what should I do around the net? And then you compare that to someone like Tsitsipas, and look at the way Federer said look, the biggest factor is his footwork, and that it's always aggressive,
mm-hmm.
but it's also, I think, his body language, the way he approaches the ball, and he always knows what to do next. And I guess that it's really helped when the confidence is growing, and
yeah,
you know,
exactly.
that ability to end a point quickly and just go for it.
Yeah, I agree. I mean, he's very confident, and especially you can see him at the net here. I mean, I think he has won like 50 points at the net. Mm-hmm. He's very, very good. And another thing I wanted to say is, I don't know if you have seen it, but he's very calm these days.
Mm-hmm.
There are no outbursts on court, nothing. After the US Open, there's nothing. He's very calm, and he said that's it. I decided that I have to be calm. And it's
same way Federer did at that age. I mean, I'm
exactly,
not sure you
yeah.
remember old Federer, but he was the guy throwing records, throwing tantrums, and then one day he decided.
And he also told us, and the Greek press, that it's people, his opponents expect him to have an outburst and he doesn't. So that's, you know, he surprises them.
Speaking about Greek press, how is he with you guys?
No, he's very, very nice. I mean, okay, I've known him since he was 14 or 15 years old. And I think he's the same boy. He's very nice. He answers to everything. I mean, he's always, and whenever he sees us, he says hi. He comes to talk to us. He's really nice. Mm-hmm. He's really nice.
And you don't expect that to ever change, I guess. Eh?
I don't know. I mean, I would expect it to already have changed. Mm-hmm. You know, I don't think so. He's kind of naive as a character, I think. And he's in his own world, let's say. So I don't think that will change.
Yeah, just listening to his interviews and reading the transcripts, I think he gets lost in his own thoughts.
Oh,
you know, he goes there and then there and then comes back here and all within one sentence and it's not super coherent yet. Is that the impression you have of him as well?
Yeah, sure. I mean, over a million times I've asked him something and he answers in a complete different things, but it's, you know, sometimes he's not focused. I don't know, he changes, he goes from one subject to the other. That's how it is. I mean, that how he is.
But that's such a stark contrast to the way he acts on court, where he's just so decisive
is true.
Really able to end points, and then you compare it with him sitting there and I was joking with Andreas, if he's going to win the tournament, he's going to read some kind of manifest here, you know, just talking about all the topics he's interested in and going on.
He could do it, yeah. And I was talking to, right now, just before I came here, I was talking to a former Greek player, not very well known, but he talked to him just a few minutes ago, Stefanos, he's his friend, and he said, my God, he's in his own world and that's why he's winning. I mean, he's not nervous, you know. Today, I went to his practice, he was okay, and then he signed autographs to all of his fans. I mean, normally, when you're playing a final, you're focused and go to the locker room. He stopped and signed and took photographs with everybody. He seemed really relaxed.
So what's going to happen to tonight? Oh. Is he going to win?
I hope he does, but I think it's 50-50, honestly. But I think that both players deserve it. I would be happy for both. Because I think that they were the best players in the tournament. Of course, I support, let's say, Stefanos. I mean, it's also for my job, it will be great. But yeah, I don't think he's the favorite. I think it's 50-50. What about you? What do you think?
Not sure either. Probably team's going to win. But I think Tsitsipas is a better player, but I think team has the experience.
Yeah, look, I think he has the experience too. But I also thought that yesterday. I mean, I will tell you this. I thought that Federer would win before the match. I mean, I was saying, no, I don't think that Stefanos has a chance. And look what happened. So that's why I'm not making any predictions today. I'm just saying 50-50.
Okay, speaking of predictions and the final questions, his outlook for 2020, your outlook for 2020. Will we see you at the Grand Slams? The queen of British TV, and what is he going to do at the Grand Slams?
Yeah, I will try to make it to all Grand Slams, of course, to follow him and Maria Sakkari, of course. It's not only him. Look, I agree with what Zverev said yesterday, that we will have a new Grand Slam champion, and I believe that he has a good chance to win his first Grand Slam this year. Maybe, if it's not this year, next year, it's probably 2021. I don't know. It will come soon, I think.
Which one?
I don't know. Maybe an Australian.
I think that's his best shot.
Yeah.
Just a quick hard court.
Yeah.
Probably balls in his striking zone.
Although grass suits his game and
just
he likes it very much. Yeah, but he, I don't know. He hasn't done very well. He made it to the fourth round last year. But let's see. I think it suits his game, and he loves grass, and he loves Wimbledon. I know that. So let's see. Maybe it's London.
I'm sure we'll make it exciting for us.
Yeah.
And you will keep reporting on him.
Of course.
And I say thank you, Vicky.
Thank you very much.
Ja, Vicky Georgatou ist seit Anfang an dabei. Sie kennt Stefanos Tsitsipas seit Jugendtagen dann auch. Es muss ganz schön speziell sein, dann auch für einen Journalisten, für eine Journalistin, in einem Sport jemanden begleiten zu können, der dann auf einmal den Weltdurchbruch schafft, so wie Stefanos Tsitsipas, weil sie wird die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich keine Sorgen haben in irgendeiner Weise um ihren Job.
Höchstwahrscheinlich nicht. Und ich habe zusammen mit ihr zum ersten Mal Tsitsipas gesehen, damals in Wimbledon. Keine Ahnung, weiß nicht mehr, wann ich sie kennengelernt habe. Ja, nee, früher, vielleicht 16, weiß nicht mehr, wann ich wirklich kennengelernt habe. Aber wir sitzen in Wimbledon nebeneinander, haben damals viel Tsitsipas zusammen geguckt. Müsste es ja gewesen sein, wo er gegen Shapovalov unter anderem gespielt hat. Vielleicht war es sogar sein Titel, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber schon damals hatte sie große Hoffnung für ihn. Wie sich jetzt rausstellt, völlig zu Recht. Und Griechenland, das habt ihr in dem Interview gehört, wird dominiert von Basketball und Fußball. Auch ihr Arbeitgeber hat da den absoluten Fokus auf die beiden Sportarten. Und jetzt so einen Durchbruch, den sie eben auch begleiten wird, schon eine erstaunliche Geschichte.
Das war das Einzel, was wir heute gesehen haben. Wir haben allerdings auch noch ein Doppel gesehen. Und das müssen wir natürlich, weil wir hier die ganze Woche dann auch das Doppel begleitet haben, natürlich hier auch noch mal gerade kurz zusammenfassen. Es gibt nicht viel zusammenzufassen zwischen im Doppel zwischen Pierre-Hugerbert und Nicolas Mahut auf der einen Seite und Raven Klaassen und Michael Wienes auf der anderen Seite. 6:3, 6:4 hieß es am Ende für Pierre-Hugerbert und Nicolas Mahut, die dieses Doppel komplett dominiert haben und diese Doppelkonkurrenz komplett dominiert haben. Sie haben 5 Spiele gespielt, keinen einzigen Satz abgegeben. Sie sind als 7. Team hier nach London gefahren, nachdem sie Paris gewonnen hatten, dann noch Paris bei sie. Und sie haben hier überhaupt nichts anbrennen lassen. Und Pierre-Hugerbert hat hinterher im Interview mit Moritz Lang von Sky dann auch gesagt, ja, Olympia ist das große Ziel und darauf arbeiten wir hin.
Muss das Ziel sein. Die beiden sind 2016 als Mitfavoriten reingegangen, sind wahrscheinlich das beste Doppel der Welt. Gerade so, wie sich das Doppelfeld-Moment darstellt in der Übergangssituation, wo sich eben noch nicht die großen Nachfolger gebildet haben. Und die beiden sind ein fantastisches Paar, gerade auf schnellen Belegen. Tokio wird höchstwahrscheinlich ein schneller Belag sein. Das kann wirklich nur das Ziel sein.
Das muss das Ziel sein für Pierre-Hugerbert und Nicolas Mahut. Und sie haben dieses Doppel und diese Doppelkonkurrenz dann auch absolut dominiert und beherrscht. Ja, haben wir noch was? Wie fällt dein Gesamtfazit von diesem Turnier aus? Eine glatte 2-.
komm. Geh mal auf eine 1-.
Es war ein tolles Turnier.
Ja, keine Frage. Haben fast nur gute Matches gesehen. Ja. Paar kleine Durchhänge. Sieht man aber immer in den dritten Gruppen spielen. Ich glaube, wir werden alle Berrettini gegen Team vergessen, dass es stattgefunden hat. War okay, die beiden haben es auch wahrscheinlich vergessen.
Relativ schnell haben sie es auch vergessen. Natürlich gibt's auch schwächere Matches bei so einem Turnier. Aber wir haben keinen einzigen Ersatzmann gesehen. Mhm. Also auch weder Einzel noch Doppel. Wir haben den Physio, ein einziges Mal habe ich ihn gesehen. In den gesamten 7 Tagen, das war im Doppel, dass ich den Physio einmal gesehen habe. Sie wirkten alle fit. Roger Federer und Nadal haben sich komplett ins Turnier reingespielt. Wir haben ein fast unvergessliches Match zwischen Novak Djokovic und Dominic Thiem erlebt. Wir haben einen Alexander Zverev gesehen, der hier gegen Rafael Nadal fantastisches Tennis gespielt hat. Wir haben die Big Three gesehen, die alle 3 angetreten waren und nicht ins Finale gekommen sind. Das ist das erste Mal seit Miami 2010 gewesen, dass die Big Three angetreten sind, alle 3 in einem Turnier und nicht ins Finale gekommen sind. Das ist ein sehr spezielles Turnier dieses Jahr gewesen. Und ich bin zum 3. Mal hier. Natürlich war es das beste Turnier hier für mich, seitdem ich hier bin. Aber insgesamt haben wir sehr, sehr viele spezielle Matches gesehen.
Und vor allem haben wir ein sehr gutes Spiele. Finale haben wir gesehen.
Ja.
Um es alles noch zu krönen. Also Finale hat gepasst zum Rest. Spricht natürlich auch alles wieder ein bisschen für die These, dass es nicht schaden kann, so einen schnellen Belag zu haben. Mhm. Wir hatten gesprochen über die Damen und diesen Treibsand, den sie dort hingelegt haben, wo die Spielerinnen dann eine nach der anderen rausgezogen haben. Und zur Frage auch, wie das hier verlaufen wäre, wenn wir einen wesentlich langsameren Belag gehabt hätten und es einen physischen Abnutzungskampf gegeben hätte. Hat es nicht. Hier ging es ums Tennis. Hat Spaß gemacht.
Ja, es hat großen Spaß gemacht. Uns hat es hier auch großen Spaß gemacht, die 7 Tage vor Ort für euch zu begleiten. Wir hoffen, das hat euch auch Spaß gemacht mit den 8 Dailies, die wir hier abgeliefert haben. Wenn euch das Spaß gemacht hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Wir sagen das immer wieder, aber tatsächlich, wenn ihr uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann könnt ihr bei iTunes Bewertungen, Rezensionen abgeben oder sagt es einfach weiter, wenn ihr, dass ihr einen Tennis-Podcast kennt, den ihr mögt. Das wäre uns sehr wichtig, beziehungsweise wäre für uns auf jeden Fall das schönste Weihnachtsgeschenk. Wir haben aber noch lange nicht fertig in diesem Jahr. Nächste Woche werden wir euch die Davis Cup Finals näher bringen. Dann gibt es den großen Jahresrückblick und dann werden wir im Dezember dann auch nochmal 4 Spielerporträts, Spieler- und Spielerinnenporträts haben, wo wir euch dann so ein bisschen, die Zeit aufs Christkind versüßen und dann geht ja auch schon die neue Saison los mit dem ATP Cup und bei den Australian Open dann wieder mit unseren Daily Down Under. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.